Ja, liebe Geschwister, es ist ganz interessant, dass wir in der Welt der Menschen immer planen und dann hätte man sich überlegt, ein neuer, wirklich sehr, sehr schöner Gemeinderaum. Dann sucht man sich einen Text aus, der natürlich da zur Neueröffnung sozusagen passt. Habe ich alles nicht gemacht. Ich habe das noch nicht mal geplant und dann Planen ist nicht so mein Ding und dann habe ich auf jeden Fall eine Predigt vorbereitet und dann habe ich festgestellt, ich glaube, die passt ganz gut. Ich habe 1. Chronik 22 rausgesucht gehabt. Da spricht der König David ab Vers 1. 1. Chronik 22 ab Vers 1. Da sprach David: Hier soll das Haus Gottes des Herrn sein. Und dies der Altar für die Brandopfer Israels. Und David ließ die Fremdlinge versammeln, die im Land Israel waren, und bestellte Steinmetzen, Steine zu hauen, um das Haus Gottes zu bauen. Und David schaffte viel Eisen herbei zu nägeln für die Türen der Tore und zu klammern und so viel Bronze, dass sie nicht zu wiegen war. Auch Zedernholz ohne Zahl, denn die von Sidon und Tyrus brachten viel Zedernholz zu David. Denn David dachte: Mein Sohn Salomo ist noch jung und zart, das Haus aber, das dem Herrn gebaut werden soll, soll groß sein, dass sein Name und Ruhm erhoben werde in allen Landen. Darum will ich ihm Vorrat schaffen. So schaffte David viel Vorrat vor seinem Tod und er rief seinen Sohn Salomo und gebot ihm, dem Herrn, dem Gott Israels, ein Haus zu bauen. Und sprach zu ihm: Mein Sohn, ich hatte im Sinn, dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus zu bauen, aber das Wort des Herrn kam zu mir. Du hast viel Blut vergossen und große Kriege geführt, darum sollst du meinem Namen nicht ein Haus bauen, weil du vor mir so viel Blut auf die Erde vergossen hast. Siehe, der Sohn, der dir geboren werden soll, der wird ein Mann der Ruhe sein. Denn ich will ihm Ruhe schaffen vor allen seinen Feinden ringsumher. Er soll Salomo heißen, denn ich will Israel Frieden und Ruhe geben, solange er lebt. Der soll meinem Namen ein Haus bauen. Er soll mein Sohn sein und ich will sein Vater sein und ich will seinen königlichen Thron über Israel bestätigen ewiglich. So sei nun der Herr mit dir, mein Sohn, und es wird dir gelingen, dass du dem Herrn, deinem Gott, ein Haus baust, wie er von dir geredet hat. Auch wird dir der Herr dir geben Klugheit und Verstand, und wird dich bestellen über Israel, dass du haltest das Gesetz des Herrn deines Gottes. Dann aber wird es dir gelingen, wenn du die Gebote und Rechte befolgst, die der Herr dem Mose für Israel geboten hat, sei getrost und unverzagt, fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken. Siehe, ich habe in meiner Mühsal herbeigeschafft für das Haus des Herrn 100.000 Zentner Gold und 1.000 mal 1.000 Zentner Silber, dazu Bronze und Eisen, das nicht zu wiegen ist, denn es ist zu viel. Auch Holz und Steine habe ich herbeigeschafft, davon kannst du noch mehr anschaffen. Auch hast du viele Arbeiter, Steinmetz und Leute, die in Stein und Holz arbeiten und allerlei Meister für jede Arbeit, in Gold, Silber, Bronze und Eisen ohne Zahl. So mache dich auf und richte es aus, der Herr sei mit dir. Und David gebot allen Oberen Israels, seinem Sohn Salomo zu helfen. Ist nicht der Herr, euer Gott, mit euch und hat euch Ruhe gegeben ringsumher? Denn er hat die Bewohner des Landes in meine Hand gegeben und das Land ist unterworfen dem Herrn und seinem Volk. So richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen und macht euch auf und baut dem Herrn ein Heiligtum, dass man die Lade des Bundes des Herrn und die heiligen Geräte Gottes in das Haus bringe, das dem Namen des Herrn gebaut werden soll. Ja, liebe Geschwister, wie oft in unserem Leben waren wir schon ein David? Wenn wir die letzten Wochen und Monate Revue passieren lassen und auch noch einmal Revue passieren lassen, wie wir zu diesen Räumen hier jetzt gekommen sind, vielleicht auch wie wir zu den Räumen oben gekommen sind, wie wir überhaupt zu irgendeinem Raum gekommen sind, dann wissen wir, dass das oftmals auf und ab ging. Manchmal hat der Frank etwas verkündet, wir waren glücklich, wir haben uns vielleicht gefreut und kurze Zeit später stand er wieder da und sagte, okay, jetzt ist es doch wieder etwas anders. Ja, wie oft in unserem Leben sprachen wir oder dachten wir, dass wir dieses oder jenes vorhaben, dass wir dieses oder jenes tun möchten. Wie oft, liebe Geschwister, planen wir für die Zukunft und sind uns da auch insgeheim sicher, dass wir das Projekt auch irgendwie umsetzen werden. Aber wie oft haben wir die Rechnung vielleicht gemacht, ohne Gott einzubinden, ohne Gott gefragt zu haben und ohne Gott die Ehre zu geben. Ich denke, wenn ich jetzt fragen würde, würde dem einen oder anderen oder wahrscheinlich jedem von euch auch an der Stelle so manches Beispiel einfallen. Manchmal ist es Gedankenlosigkeit. Wir tun oftmals Dinge aus Gedankenlosigkeit. Jedoch ist es so, dass auch manchmal Absicht dahinter steckt. Vielleicht wollen wir Gott manchmal gar nicht im Boot haben. Vielleicht wollen wir auch seinen Ratschlag und seine Meinung gar nicht hören. Denn vielleicht wissen wir auch insgeheim, dass er unser Vorhaben gar nicht gutheißen würde. Manchmal wollen wir Menschen unseren Weg gehen und da ist Gott irgendwie nur im Weg. Vielleicht ist es eine neue Arbeitsstelle in einer anderen Stadt, vielleicht sogar in einem anderen Land. Von der habe ich schon so lange geträumt. Da gibt es Aufstiegsmöglichkeiten, da gibt es ein gutes Gehalt. Naja gut, eine passende Gemeinde scheint es in der Stadt nicht zu geben. Tja, aber liebe Geschwister, wir müssen halt alle Opfer bringen, ne? Und zunächst mal ist der Job doch wichtiger. Oder aber, ich lerne einen Menschen kennen. Vielleicht verliebe ich mich auch sofort in ihn. Ist ein echt netter Kerl oder eine nette Frau. Hat gute Manieren, hat auch einen sicheren Job, verdient gut. Ich glaube, wir haben sogar die gleichen Ansichten. Wir haben die gleichen Hobbys. Da stimmt alles. Fast alles. An Gott glaubt der Mensch nicht. Er hat auch nicht vor, sein Leben an der Bibel auszurichten, aber naja, ich denke mir mal, das werde ich schon noch hinkriegen. Den werde ich noch zu Gott bekehren. Das werde ich mit Sicherheit schaffen. Oder aber ich bin vielleicht auf der Suche nach einer passenden Gemeinde. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ja, wie finde ich denn so eine Gemeinde? Naja, ich könnte zum Beispiel bei Google Maps mal schauen, welche am nächsten liegt. Kann ich Energie sparen, muss vielleicht morgens auch nicht so oft so früh aufstehen. Schau mal, was da so in der Nähe liegt. Oder aber ich gehe mal hin und schaue mir die Leute an. Sind mir die überhaupt sympathisch? Ja, passen die mir? Vielleicht will ich mit denen ja auch privat was unternehmen und wenn sie mir schon optisch nicht zusagen, na, ob es dann das Richtige ist. Vielleicht schaue ich auch erstmal im Internet, falls die Gemeinde einen Internetauftritt hat. Gibt es Projekte? Gibt es vielleicht Hauskreise? Gibt es Aktionen oder Events? Ja, dass man über den Gottesdienst hinaus auch noch irgendwas da unternehmen kann. Vielleicht gucke ich mir auch an, ob es Kinder gibt. Vielleicht gibt es auch Ältere. Gibt es auch Frauen? Gibt es Männer? Was ist denn mit denen mit Migrationshintergrund? Haben wir da welche in der Gemeinde? Oh. Vielleicht will ich auch eine Gemeinde ohne jeden Migrationshintergrund. Was auch immer. Ich schaue mir an, ist es eine Gemeinde, die so meinen Vorstellungen entspricht. Jetzt gehe ich dahin, jetzt merke ich, naja gut, einen kleinen Haken mag es geben, die Predigten, die überzeugen mich nicht so ganz. Es ist doch ein bisschen flach, das Ganze, und manche Sachen kann ich auch nicht mittragen. Problem ist nur, vielleicht ist die Stimmung gut und die Menschen sind nett. Was mache ich jetzt? Was zählt denn nun mehr? Was ist denn das entscheidende Auswahlkriterium? Ja, liebe Geschwister, ich denke, so oder so ähnlich sieht unser Leben aus. Wir müssen immer wieder Entscheidungen treffen. Wir müssen immer wieder unser Leben überdenken, es vielleicht ordnen, neu ausrichten. Und bei all diesen Dingen stehe ich vor der großen Frage, wie bekomme ich denn nun eine tragfähige Antwort? In der Bibelstelle, die wir uns heute durchgelesen haben, scheint es zunächst einmal etwas anders zu sein. Wir haben den großen König David und er wird mit den Worten zitiert, da sprach David, hier soll das Haus Gottes des Herrn sein und dies der Altar für die Brandopfer Israels. Also augenscheinlich macht König David zunächst einmal vieles richtig. Sein Ziel ist es, dem Herrn ein Haus zu bauen. Tja, was könnte es eigentlich Schöneres geben? Was könnte wohl richtiger in den Augen Gottes sein? Und so mag es auch in unserem Leben Bauvorhaben geben, von denen wir absolut überzeugt sind, dass Gott sie lieben wird. Der muss sie einfach lieben. Er muss sie einfach gutheißen. Wir sind so überzeugt davon, ehrlichen Herzens überzeugt davon, von der Richtigkeit unseres Tuns, dass wir auch gar nicht vor Gott weglaufen, wir verstecken uns nicht. Wir sind nämlich so überzeugt davon, dass es richtig ist, dass wir vielleicht noch nicht mal im Traum daran denken würden, dass Gott das irgendwie anders sehen könnte. Ja, liebe Gemeinde, das gibt es. Und David ist nicht nur ein Träumer, es gibt ja Menschen, die träumen und das war's, sondern wie man so schön sagt, er war ein Mann der Tat. Das heißt hier, und David ließ die Fremdlinge versammeln, die im Land Israel waren, bestellte Steinmetzen, Steine zu hauen und das Haus Gottes zu bauen. Und David schaffte viel Eisen herbei, zu Nägeln, für die Türen der Tore und zu Klammern und so viel Bronze, dass sie nicht zu wiegen waren, auch Zedernholz ohne Zahl, denn die von Sidon und Tyros brachten viel Zedernholz zu David. Der Mann meint es ernst. Der meint es ernst. Er geht überlegt vor. Er besorgt sich Spezialisten. Er lässt das passende Baumaterial herbeischaffen. Und er bereitet also damit alles sorgfältig vor. Jetzt würde man erwarten, im übertragenen Sinne, was Gott dem David auf die Schulter klopft, dass er ihn vielleicht sogar lobt und sagt, eine gute Idee, David, ich bin stolz auf dich. Ich freue mich über jeden, der mir ein Haus bauen möchte. Fang ruhig an, ich bin bei dir. Ja, das wäre wahrscheinlich die Reaktion, die viele erwarten würden. Aber im weiteren Verlauf wird deutlich, Gott möchte gar nicht, dass David ihm einen Tempel baut. Was war denn daran jetzt nur so falsch in den Augen Gottes? Es ging doch um Gottes Haus, um Gottes Ehre. Zählte am Ende nicht das Ergebnis. Bei uns Menschen ist es oftmals so, dass das Ergebnis zählt. Ja? Das Ziel heiligt die Mittel. Ja, wenn am Ende das Gute rauskommt, na gut. Wenn dann im Vorfeld irgendwas schief läuft oder nicht so gut läuft, das Ergebnis zählt doch. Nicht bei Gott. Beim Weiterlesen erfahren wir, dass David bei dem Vorhaben wirklich Gottes Ehre im Sinn hatte. Aber wir erfahren auch, warum Gott trotzdem diesem Unterfangen seinen Segen nicht gab. In Vers 5 heißt es, denn David dachte. Mein Sohn Salomo ist noch jung. und zart. Das Haus aber, das dem Herrn gebaut werden soll, soll groß sein, dass sein Name und Ruhm erhoben werde in allen Landen. Dann wird erwähnt, was er alles an Vorrat da zurecht geschafft hatte. Und dann sagt er, mein Sohn, ich, das Wörtchen ich ist eigentlich ein ganz zentrales Wort im Leben des Menschen. Ich hatte im Sinn, dem Namen des Herrn meines Gottes ein Haus zu bauen. Aber das Wort des Herrn kam zu mir, du hast viel Blut vergossen und große Kriege geführt. Darum sollst du meinem Namen nicht ein Haus bauen, weil du vor mir so viel Blut auf die Erde vergossen hast. Gott ging es gar nicht um das Haus, was da gebaut werden sollte. Selbst wenn das Haus zu seiner Ehre gebaut werden sollte. Nein, ihm war wichtig, dass auch der Erbauer bestimmte Kriterien erfüllte. David hatte Blut an seinen Händen. Einerseits durch die Kriege, aber ich denke auch die andere Geschichte ist ganz entscheidend. Sein Ehebruch mit Bathseba und dann der Mord an ihrem Mann. Der hatte dazu geführt, dass er Blutkleben hatte an seinen Händen. Wir sehen das in 2. Samuel 12. Das Interessante ist, dass wir da Gottes Sicht der Dinge auch nochmal mitbekommen. Der Prophet Nathan, der überbringt David hier die Botschaft Gottes. Das heißt hier, und der Herr sandte Nathan zu David. Und der Nathan macht das ganz geschickt. Der erzählt dem David zunächst einmal eine Geschichte. Und da kommt der David so richtig in Wallung. Der wird wütend. Der wird wütend über die Ungerechtigkeit, die da in der Geschichte offenbar wird. Und dann passiert Folgendes. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. Das heißt, der Mann, der von Nathan in der Geschichte präsentiert wird, der Unrecht getan hatte, der ist eigentlich David. Das ist übrigens interessant, wie Nathan deshalb, vorgeht. Wir fragen uns ja manchmal, wie kann man das Herz eines Menschen anrühren? Können wir das überhaupt? Wie gehen wir vor? Bedrängen wir den anderen? Prügeln wir sozusagen die Wahrheit in ihn rein? Nein, Nathan erzählt eine Geschichte und plötzlich kommt David selber auf die Idee, dass das nicht recht ist, was dort beschrieben wird. Und dann sagt Nathan, okay, und du bist der Mann, um den es eigentlich hier geht. So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls. Und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen in deinen Schoß, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Gott spricht, ja, könnte im Zweifelsfalle auch, wie ein Vater quasi auch mit seinem Sohn vielleicht sprechen könnte und sagt, hör zu, ich habe dir das alles gegeben. Alles habe ich dir doch gegeben. Und dann sagt Gott, und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun, ja. Alles hatte David, alles. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uria, den Hittiter, hast du erschlagen mit dem Schwert. Interessant. Hier wird ohne Umschweife kommt hier Nathan auf den Punkt. Natürlich hat David ihn nicht selber erschlagen, aber er hat dafür gesorgt, dass er erschlagen wird. Und für Gott ist das das Gleiche. Da gibt es keine Ausrede nach dem Motto, ich war das doch gar nicht. Du warst es. Seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht, jetzt wird es erklärt, durch das Schwert der Ammoniter. Nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmer mehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr. Siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause und will deine Frauen nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei deinen Frauen schlafen soll an der lichten Sonne. Denn du hast's heimlich getan. Ich aber will dies tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne. Da sprach David zu Nathan. Auch das ist interessant. Dieser große König David, ja, der Blut an seinen Händen hat, ist trotzdem ein Mann Gottes. Er sagt nämlich, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Er sagt nicht, ich habe gesündigt gegen Uriah oder wen auch immer. Ihm ist klar, ich habe gegen Gott gesündigt. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Auch das ist interessant. Die Sünde des Davids hat dazu geführt, dass andere Leute lästern sagen, wahrscheinlich, ey, guck doch mal hier, das soll der König sein. Das soll ein Mann Gottes sein. Und dann macht er sowas. Ja. Und es wird angekündigt, dass das Kind sterben wird. Und Nathan ging heim und der Herr schlug das Kind, das Urias Frau David geboren hatte, dass es todkrank wurde. So, und dann einige Zeilen später in 24, Vers 24 heißt es, und als David seine Frau Bathseba getröstet hatte, ging er zu ihr hinein und schlief bei ihr und sie gebar einen Sohn, den nannte er Salomo und der Herr liebte ihn. Das heißt, zurückzukommen auf unseren Bibeltext, kann man feststellen, David hatte ein hehres Ziel. Aber er war trotzdem in den Augen Gottes nicht der richtige Mann. David nahm sich vor und dachte, aber Gottes Pläne sahen anders aus. Kennst du das auch? Ist dir dies auch schon einmal so gegangen in deinem Leben? Heute ist Sonntag. Wir sitzen hier in der Predigt. Und manchmal ist es vielleicht leicht, am Ende der Predigt, am Ende des Gebets einen Amen zu setzen. Aber wie schwer, liebe Geschwister, ist das oftmals in der Realität, das Ganze umzusetzen. Was ist denn, wenn ich merke, dass Gott meinen Planungen seinen Segen nicht schenkt? Was ist denn, wenn ich merke, dass mein Weg wohl in den Augen Gottes nicht der richtige ist? Was ist, wenn Gott die Rolle, die ich glaube, in der Welt spielen zu müssen, verwirft, wenn er ein Nein hinter meine Vorhaben setzt? Was ist, wenn Gott meine Talente und Fähigkeiten anders einschätzt und ich nicht die Rolle spielen darf, von der ich glaube, dass sie Gott die meiste Ehre bringt? So sind wir Menschen. Es geht, vielleicht sagen wir ja, es geht ja auch um Gottes Ehre. Und deshalb mache ich das. Aber was ist, wenn Gott das anders sieht? Manche sagen ja, Predigten, die sind immer so theoretisch. Ich brauche mal was ganz Praktisches. Liebe Geschwister, das ist auch praktisch. Praktischer geht's nämlich nicht mehr. Wie ist das beispielsweise, können jetzt ganz viele Punkte durchgehen, aber wie ist das beispielsweise mit der Seelsorge in einer Gemeinde? Bin ich wirklich für die Seelsorge geeignet oder bilde ich mir das Ganze nur ein? Will ich zum Beispiel anderen helfen, obwohl Gott sieht, dass ich erstmal Hilfe brauche? Bin ich ein Prediger? Oder wäre ich nur gerne einer? Bin ich vielleicht ein Prediger? Oder vielleicht auch ein Seelsorger? Aber Gott lässt mich warten, da ich noch ganz viel lernen muss. Vielleicht will Gott uns Demut lehren. Demütig zu sein dahingehend, dass man beispielsweise als Prediger, aber auch als Seelsorger nicht derjenige ist, der die Menschenherzen anrührt, sondern Gott allein. Was ist denn, wenn mein Traum ist, mit Kindern zu arbeiten, aber Gott mir nur alte Menschen zuführt? Meine Frau und ich haben eine schöne Dokumentation letzte Woche gesehen. Es war so eine Tierklinik auch mit Katzen. Ich gebe zu, das passte natürlich. Auf jeden Fall ging es da aber auch um eine junge Frau. Und diese junge Frau, ja gut, die war da 25, erzählte, dass sie, als sie so vielleicht 15 Jahre alt war, in der Schule immer gemobbt wurde. Sie wurde fertig gemacht und sie hörte wohl auch auf zu sprechen. Und der größte Horror in ihrem Leben waren Menschen. Und sie kam auf einen Reiterhof, sie lernte mit einem Pferd zu arbeiten und irgendwann überlegte sie, vielleicht wäre das etwas auch für Menschen, die ähnliche Erfahrungen wie ich gemacht haben. Und sie hat angefangen, mit Menschen zu arbeiten, vor denen sie immer Angst hatte. Ich weiß gar nicht, ob die Frau auch Christin war, aber so kann der Lebensweg sein, dass Gott einen führt in eine Richtung, von der wir vielleicht gesagt hätten, das kann doch nicht meine Richtung sein. Es kann auch sein, dass wir haben liebe Freunde, die das erzählt haben, wenn man in ein anderes Land geht, ja, dann kann es ja durchaus auch sein, vielleicht hat einer das Traumland Kanada und landet am Ende in Bulgarien. Ja. Wir könnten hier die Liste endlos fortsetzen. Jeder von uns hat da mit Sicherheit genügend eigene Beispiele. Was tun wir also in einer Situation, in denen wir den Eindruck haben, der Weg, den wir gehen, ist nicht der Weg, den Gott für uns vorgesehen hat und Gott möchte, dass wir in eine andere Richtung gehen. Es gibt dann die eine Möglichkeit, die kennen wir alle, mit dem Kopf durch die Wand, stur in die eigene Richtung laufen. Oder aber, als Christ weiß man ja, das ist vielleicht nicht ganz der richtige Weg. Naja gut, dann macht man das, was Gott will. Aber man macht es nicht, sondern widerwillig. Man steht auf der Bremse. Man will es gar nicht. Oder aber man missgönnt einem anderen die Stellung, die Gott ihm zugedacht hat. Oder die Rolle. Ah, das will man nicht. Man selbst hätte das doch gerne gemacht. Das heißt, die Frage ist, sind wir wirklich von Herzen demütig gegenüber Gottes Entscheidungen oder tun wir nur so? Der König David in dieser Bibelstelle heute ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man als Christ mit einer Situation umgehen sollte, von der man weiß, das ist jetzt Gottes Weg für mich. Und die Botschaft an David war, du baust mir dieses Haus nicht. Das wird sein Sohn Salomo sein. Tja, wie reagiert da David daraufhin? Er sagt in Vers 11, so sei nun der Herr mit dir, mein Sohn, und es wird dir gelingen, dass du dem Herrn, deinem Gott, ein Haus baust, wie er von dir geredet hat. Ich finde, dass das eine unglaublich bemerkenswerte Reaktion ist. Wir spüren keinen Widerwillen, keinen Zorn und keinen Neid. David ist mit Gottes Entscheidung einverstanden und er wünscht ihm Gottes Segen. Jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, das ist der Vater. Aber ich glaube noch nicht einmal, dass auch Eltern davor gefeit sind, vielleicht neidisch zu sein, auch auf das eigene Kind. Kommt da so die Geschichte in den Kopf, was ist denn, wenn zum Beispiel, das mag es geben, die Eltern wegen mir Arbeiter sind, vielleicht einen Hauptschulabschluss haben und der Sohn und der Vater, vielleicht merkt, der Sohn ist intelligenter, der kann mehr. Unterstütze ich das Kind oder sage ich, nee, du weißt jetzt auch irgendwas, weil ich nicht möchte, dass mein Sohn vielleicht etwas tut, was ich auch gerne getan hätte, aber nicht die Möglichkeiten habe. König David ist da anders. Ja? Er, könnte man sagen, freut sich vielleicht sogar mit seinem Sohn. Und die Frage ist natürlich, wären wir dazu bereit? Wärst auch du und ich bereit, unseren eigenen Willen unter den Willen Gottes zu stellen? Wärest du, wäre ich bereit zu sagen, ja Herr, dein Wille geschehe? Noch einmal, wir sind extrem schnell dabei, teilweise ein Amen zu sagen. Ja, wir haben gebetet und Amen und alles wunderbar. Sind wir uns aber der Konsequenzen, liebe Geschwister, auch immer bewusst? Wir nennen uns ja Christen. Die Frage ist, was heißt das eigentlich? Nun, wir nennen uns Christen, weil wir an Jesus Christus glauben. Er ist am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden gestorben. Er ist am dritten Tage von den Toten auferstanden. Das ist ganz wichtig. Denn nur durch diese Auferstehung haben wir ja eine Hoffnung. Sonst bräuchten wir hier gar nicht stehen. Und brauchen wir ja auch keinen Gottesdienst zu halten. Dann wäre alles sinnlos. Alles. Und dann wäre auch der Tod wirklich das Ende. Dann wäre aus. So, und dieser Herr Jesus Christus, der gibt uns nämlich im Garten Gethsemane noch ein wunderbares Beispiel in Matthäus 25, was es heißt, sich dem Willen des Vaters unterzuordnen. Wir kennen unser Leben nicht. Wir kennen unsere Zukunft nicht. Aber Jesus wusste, was passiert. Er wusste, dass ein schrecklicher Tod am Kreuz vor ihm lag. Und er war Mensch und gleichzeitig auch Gott, Gottes Sohn. Das heißt, als Mensch bat er durchaus, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber das Entscheidende ist, dabei bleibt er nicht stehen, sondern er sagt am Ende, Gott, Vater, du hast die letzte Entscheidung. Er sagte mir, mein Vater, ist's möglich? So gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst, würde man jetzt vielleicht ergänzen, geschehe. Das heißt, der Herr Jesus zeigt uns hier, wie die rechte Herzenshaltung eines Christen aussehen sollte. Nicht ich bin es, der letztendlich die Entscheidungen trifft, sondern es ist der Vater im Himmel. Ich laufe auch nicht vor Gott davon, ja, weil ich weiß, dass das, was ich da gerade tue, dass der Weg, den ich gerade gehe, der falsche ist. Gott mag das nicht, Gott will das nicht, Gott billigt das nicht. Sondern ich richte meine Wege auf den Herrn hinaus. Das kann ich nur dann tun, wenn ich überhaupt weiß, was er von mir will. Ja? Deshalb ist die Bibel wichtig. Ich ziehe die Bibel zu Rate, um überhaupt erstmal zu erkennen, was will er denn von mir? Und falls ich dann Wege geführt werde, die ich mir so ganz und gar nicht ausgesucht hätte, und ihr wisst, dass auch die letzten Wochen und Monate für meine Familie Wege beinhaltet haben, die ich mir freiwillig zunächst einmal wahrscheinlich nicht ausgesucht hätte. Aber Gott hat sie ausgesucht. Und Gott wusste warum. Das heißt, wenn ich merke, ich komme auf einen Weg, da will ich doch eigentlich gar nicht hin, aber Gott scheint mich diesen Weg führen zu wollen, dann soll ich nicht mürrisch sein, dann soll ich nicht wütend sein, sondern dann sollte ich mich an die Worte Jesu erinnern, wie du willst, so soll es geschehen. Und dann, ja dann, liebe Geschwister, dürfen wir auch darauf vertrauen, dass Gott wirklich mit uns ist und wir auf seinen Wegen wandeln. Dann dürfen wir, denke ich, mit den Worten des Königs David auch sprechen. Ist nicht der Herr, euer Gott, mit euch und hat euch Ruhe gegeben ringsumher? So richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen. Und macht euch auf und baut Gott dem Herrn ein Heiligtum. Und ich möchte schließen an dieser Stelle mit den Worten Davids an seinen Sohn Salomo, gerichtet an uns alle. So mache dich auf und richte es aus. Der Herr sei mit dir. Amen. Ich würde gerne noch mit uns beten. Ja, lieber Vater im Himmel, lieber Jesus, wir wollen dir von Herzen dankbar sein, dass wir hier auch die neuen Räume gefunden haben. Wir haben sie gefunden, weil du sie uns gegeben hast. Wir sind bei allem von dir abhängig und von uns aus hätten wir weder diesen Raum gefunden, noch könnten wir hier sonntags eine Predigt halten. Lieber Vater, hilf uns immer wieder, dich im Blick zu behalten, dass wir nicht glauben, dass wir die Dinge in der Hand haben. Hilf uns immer wieder, Herr, dass wir sagen können, Herr, dein Wille geschehe, nicht der unsere. Gib uns dazu die Kraft. Wir wollen dich loben und dich preisen, Herr, in Jesu Namen. Amen.